Yang Tai war das mit dem vierten Satz aus der Klaviersonate D-Moll von Emilie Meyer.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Einige der exemplarischen Novellen von Miguel de Cervantes stehen auf unserem Programm. Der berühmte Verfasser des Don Quixote veröffentlichte seinen Novellenzyklus 1613, drei Jahre vor seinem Tod, und sie ist ein Werk seiner reifen Meisterschaft. Das Wort exemplarisch im Titel verweist ja nicht bloß auf eine moralische Nutzanwendung, auf eine gute Lehre und Moral aus der Geschichte. Cervantes wollte auch für sich in Anspruch nehmen, hier Musterbeispiele für die Kunst der Novelle gegeben zu haben. Im Vorwort seiner Sammlung nennt er sich den ersten, der Novellen in spanischer Sprache geschrieben hat. Denn, so fährt er fort, die vielen schon gedruckten Novellen sind allesamt Übersetzungen aus fremden Sprachen, während diese hier meine eigenen sind, nicht nachgeahmt und nicht gestohlen. Mein Geist hat sie gezeugt, meine Feder sie zur Welt gebracht. Hauptfigur der Novelle vom Eifersüchtigen aus Extremadura ist ein spanischer Edelmann mit Namen Carrizales. Während seiner Jugend hat er ein verschwenderisches Leben geführt und sein ganzes beträchtliches Vermögen vergeudet. Später ist er ins spanische Amerika gefahren und hat dort ein neues Vermögen erworben. Doch durch Gelderwerb und Verschwendung hat er sein Glück und seinen Seelenfrieden nicht gefunden. Als alter Mann kehrt Carrizales nach Spanien zurück. Diese Vorgeschichte erzählt Cervantes auf weniger als zwei Seiten. Und er macht deutlich, warum der Alte noch einen letzten Versuch macht, sein Glück doch noch zu erzwingen. Dieser Versuch erweist sich jedoch als folgenschwerer Irrtum. Fast 70-jährig heiratet Carrizales ein 14-jähriges Mädchen, von dessen streng bewachter Unschuld und Unwissenheit er sich Glück und Liebe erhofft. Noch vor der Hochzeit entwirft er den Plan eines Wohnhauses, das von der Außenwelt streng abgeschirmt ist. Leonora, so heißt seine kindliche Auserwählte, soll von der Dienerschaft abgesehen keinerlei Kontakt mit anderen Menschen haben. Die Dienerschaft besteht aus Frauen und einem verschnittenen Neger. Sogar männliche Haustiere sind nicht zugelassen. Alle Verbindungen zur Außenwelt, auch die Versorgung mit Lebensmitteln, wird vom alten Carrizales sorgfältig überwacht. Den einzigen Schlüssel zum Haus hat er zwischen die Matratzen gelegt, auf denen er schläft. Aber gerade diese übertriebene Vorsichtsmaßregel fordern den jungen, von Abenteuerlust und Neugier getriebenen Loaysa heraus, sein Glück bei Leonora zu versuchen. Als Bettler verkleidet, umschleicht er das Haus. Er versucht zunächst durch den Gesang seiner schönen Stimme den Neger für sich zu gewinnen. Dann bringt er das weibliche Dienstpersonal auf seine Seite, das sich von seiner Anwesenheit im Haus eine Abwechslung verspricht. Und schließlich reizt Loaysa auch die Neugier Leonoras, die sich nach mehrfachem Drängen ihrer Zofen und ihres Verehrers bereit erklärt, ihren Gatten mit einer Opiumsalbe einzuschläfern. Dann entwendet sie den Schlüssel, so dass Loaysa das Haus betreten kann. Hören Sie wieder Klaus Stieringer.
Leonora gebot nun, dem Spielmann zu öffnen und ihn in die Galerie zu führen, denn sie wage nicht, sich von da zu entfernen, weil man nicht wisse, was geschehen könne. Vor allem aber müsse er den geleisteten Schwur neuerlich bekräftigen, nichts tun zu wollen, als was man ihm befehle. Die gute Duenja hob ihre Schleppe auf und lief so rasch sie konnte zum Drehfenster, an dem die ganze Bewohnerschaft des Hauses sie erwartete. Sie berichtete ihnen hierauf, dass es nicht mehr nötig sei, den Schlüssel nachzumachen, da der Alte nach der Salbe so fest schlafe, dass sie den Schlüssel nehmen könnten, so oft sie wollten. Inzwischen hatte die Duenja die Tür aufgesperrt und sie, halb offen haltend, rief sie nun Loaysa, ohne weiteres einzutreten. Doch dann hielt die Duenja ihn zurück, indem sie die ausgestreckte Hand auf seine Brust legte und sagte: »Bevor ihr unser Reich betretet, müsst ihr daher, o Herr meines Herzens, uns einen feierlichen Schwur leisten, dass ihr nichts anderes tun wollt, als was wir euch gebieten.« Da sagte die Negerin Guillaume, deren Spanisch nicht immer auf der Höhe war: »Von mir aus soll er bei allen Teufeln nur hereinkommen, auch wenn er gar nicht schwört. Ist er einmal herinnen, vergisst er doch alles.« Loaysa antwortete mit Ernst und Würde: Meine Damen, meine Schwestern und Gefährtinnen, meine Absicht war und wird auch sicherlich stets nur die sein, euch zufriedenzustellen und euch Vergnügen zu bereiten, soweit meine Kräfte dies vermögen, so dass es mir leicht fällt, den von euch verlangten Eid zu leisten. Hierauf machte sich eine von ihnen auf den Weg, um ihre Gebieterin zu benachrichtigen, die bei ihrem schlafenden Gatten Wache stand. Als sie von der Botin hörte, dass der Spielmann bereits heraufkäme, freute und beunruhigte sie sich zugleich, und dann fragte sie, ob er auch richtig geschworen habe. Ja, antwortete das Mädchen. Nun, wenn er geschworen hat, sagte Leonora, so haben wir ihn ja in der Hand. Ich war wohl beraten, dass ich darauf bestand. In diesem Augenblick kam die ganze Gesellschaft mit dem Spielmann in ihrer Mitte, begleitet vom Neger und der Negerin, die ihnen leuchteten. Als Loaysa Leonora erblickte, machte er eine Bewegung, um sich ihr zu Füßen zu werfen und ihr die Hände zu küssen. Sie aber, schweigend und durch Zeichen, bedeutete ihm, sich zu erheben. »Gehen wir doch in den vorderen Saal«, sagte die Duenja. »Dort können wir den Herrn besser singen hören und uns endlich ein wenig vergnügen.« »Gut, gehen wir«, entschied Leonora, »aber Geomar muss als Wache hierbleiben und uns sofort verständigen, falls Carisales erwachen sollte.« Worauf Geomar erwiderte, »Ja, Negerin bleiben, Weiße gehen, Gott verzeih allen.« Während also die Negerin hier blieb, gingen die anderen in den Saal, in dem sich eine reich ausgestattete Estrade befand, wo sich dann alle mit dem Gast in ihrer Mitte niederließen. Die gute Maria Alonso ergriff eine der Kerzen und begann, den Spielmann noch einmal von oben bis unten zu beleuchten, während die Mädchen der Reihe nach ausriefen: »Schaut, was für eine feine und gut frisierte Haarlocke er auf der Stirn trägt! Und was für weiße Zähne! Geschälte Pinienkerne könnten nicht weißer sein! Und was für große und schön gespaltene Augen! Bei meiner seligen Mutter, sie sind grün, als wären sie Smaragde!« Nur Leonora betrachtete ihn schweigend, obschon sie nicht verhehlen konnte, dass er unvergleichlich wohlgestalteter war als ihr greiser Gatte. Schließlich ergriff die Duenja die Gitarre, reichte sie Loaysa und bat ihn, jene damals in Sevilla sehr beliebten Strophen zu singen, die folgendermaßen begannen: »Mutter, meine Mutter, setzt ihr mir auch Wachen!« Loaysa erfüllte ihren Wunsch. Bei den ersten Tönen sprangen alle auf und begannen, durch das Zimmer zu wirbeln. Die Duenja kannte den Text und sang die Worte mit, allerdings mit mehr Begeisterung als Stimme. Das Lied lautete: »Mutter, meine Mutter, setzt ihr mir auch Wachen, hüte ich mich selbst nicht, sind umsonst die Wachen. Steht ja doch geschrieben, und so will's Natur, dass Verleugnung nur Kraft verleiht den Trieben. Unterdrückte Liebe höher nur wächst empor. Lasse drum das Tor nicht so streng bewachen, hüte ich mich selbst nicht, helfen keine Wachen. So der Wille frei sich nicht mag beschützen, werden auch nichts nützen Zwang und Furcht und Scheu. Treue Liebe bricht nieder alle Schranken, Tod selbst und Gericht machen sie nicht wanken. Mutter, meine Mutter, setzt mir drum nicht Wachen, hüte ich mich selbst nicht, sind umsonst die Wachen. Wem der Liebe Glanz in das Herz gedrungen, ist ihr hörig, ganz, ganz von ihr bezwungen, drängt sich faltergleich hin zu ihrem Licht. Seid ihr auch an Wachen reich, ihr verhindert's nicht. Mutter, meine Mutter, setzt mir drum nicht Wachen, hüte ich mich selbst nicht, sind umsonst die Wachen.« Die Mädchenschar, angeführt von der Duenja, war gerade mit Lied und Tanz zu Ende, als Geomar mit allen Zeichen des Schreckens hereingestürzt kam. Sie zitterte an Händen und Füßen, als hätte sie die fallende Sucht, und rief mit heiserer, halberstickter Stimme aus: »Signora, der Herr aufgewacht, er steht schon auf und kommt!« Wer einmal eine Schar Tauben gesehen hat, die dabei sind, auf einem Acker sorglos den Samen aufzupicken und dann durch den plötzlichen Knall eines abgefeuerten Gewehrs aufgescheucht auffliegen und das Futter vergessend in wilder, planloser Flucht durch die Luft davonwirbeln, der kann sich einen Begriff von der Verwirrung und Aufregung machen, in denen die Mädchen bei dem unerwarteten Erscheinen der Negerin mit dieser Nachricht gerieten. Als jedoch kein Schritt laut wurde und man auch sonst nichts hörte, fasste die Duenja Mut und schlich sachte und vorsichtig zum Schlafzimmer des Herrn. Sie horchte an der Tür und hörte ihn schnarchen wie zuvor. Voller Freude eilte sie zu ihrer Gebieterin und überbrachte ihr die frohe Botschaft, wofür diese ihr auch das verdiente Lob spendete. Jetzt wollte aber die gute Duenja die Gelegenheit, die ihr das Schicksal bot, nicht versäumen und als Erste die Freuden genießen, die ihr der Spielmann, wie sie meinte, spenden könnte. Sie bat daher ihre Herrin, im Saale zu warten, während sie ihn holen ging. Sie fand ihn niedergeschlagen und voll Besorgnis die weiteren Ereignisse erwartend. Da trat die Duenja ein und versicherte ihm, dass Carrizales fester schlafe als zuvor, alles wäre nur eine Einbildung der Negerin gewesen. Dann begann sie zu seufzen und verliebte Augen zu machen. Die entsprechenden Worte folgten, so dass Loaysa unschwer erriet, was sie wollte. Er hörte sie lächelnd an, hatte aber schon den Plan gefasst, sie nur als Angel zu benutzen, um damit die Gebieterin zu fangen. Das Ergebnis der Verhandlungen zwischen Loaysa und der Duenja war, dass er sich herbeilassen würde, ihr den Willen zu tun, vorausgesetzt, dass sie zuerst ihre Herrin dazu brächte, ihm zu Willen zu sein. Hierauf ging die Duenja nur ungern ein, aber sie brannte schon derart Leib und Seele vor Verlangen, dass sie nicht gezögert hätte, auch das Unmöglichste zu versprechen, um die Erfüllung ihres Wunsches zu erreichen. Und die Duenja ging zurück zu Leonora, um sie zu überreden, Loaysa zu Willen zu sein. Sie tat dies in einer so gut aufgebauten und wohlgesetzten Rede, dass man hätte meinen können, sie habe sie schon seit Tagen ausgeklügelt und einstudiert. Sie hob seinen adligen Anstand, seine Männlichkeit, seine Anmut und seine sonstigen vielen Vorzüge hervor und malte Leonora aus, wie viel mehr Genuss ihr die Umarmungen eines jungen Liebhabers bereiten würden als die ihres greisen Gatten. Sie versicherte ihr, dass alles verschwiegen bleiben würde und dass im Übrigen solche heimlichen Freuden viel mehr Bestand hätten als die der Ehe und noch anderes mehr, was ihr der Teufel gerade eingab. Sie sprach mit solcher Überzeugung und entwarf ein so verlockendes und farbenreiches Bild von der Seligkeit, die Leonora erwartete, dass sie nicht nur das unerfahrene Herz des arglosen und einfältigen Kindes rührte, sondern selbst einen Stein erweicht hätte, falls er sie gehört hätte. »O ihr Duenjas, geboren und ausersehen, um 1000 keusche und gute Gemüter zu verführen. O ihr langen, gefälteten Hauben, bestimmt die Säle und Estraden vornehmer Damen mit Würde zu umgeben, wie entgegengesetzt zu eurer Pflicht, übt ihr euer nun einmal fast notwendiges Amt aus. Wie immer dem sei, die Duenja sprach so lange und mit solcher Beredsamkeit, dass Leonora sich einfangen ließ und nachgab. Maria Alonso nahm sie bei der Hand und führte sie fast mit Gewalt Loaysa zu. Mit dem falschen Lächeln eines Dämons gab sie ihren Segen, sperrte die Tür hinter ihr zu und ließ sie so mit ihrem Verführer eingeschlossen. Jetzt wäre der passende Augenblick gewesen, Carrizales zu fragen, was all seine peinliche Vorsicht, sein Misstrauen, alle seine Künste genützt hatten, ganz abgesehen von den wohlverwahrten Mauern seines Hauses, in das er auch nicht den Schatten eines männlichen Wesens hatte Zutritt verstatten wollen. Was halfen das enge Schiebefenster, die dicken Wände, die Fenster, die keinen Ausblick erlaubten, die sorgsame Abschließung von der Welt, die große Morgengabe, die er Leonora gegeben, die beständigen Geschenke, die er ihr machte, die gute Behandlung, die er allen ihren Dienerinnen angedeihen ließ? Was half es, dass er sie mit allem versah, was sie seiner Meinung nach bedürfen oder wünschen konnten? Aber er schlief, fester als gut war. Man konnte ihn nicht fragen. Hätte er hören können, hätte er vielleicht mit den Achseln gezuckt und keine bessere Antwort gefunden, als dass eben gegen die Schlauheit eines müßiggängerischen, lasterhaften Burschen, gegen die Bosheit einer falschen Duenja und gegen die Unbeständigkeit eines schwachen, von leidenschaftlichen Bitten bestürmten jungen Weibes kein Kraut gewachsen sei. Gott behüte uns vor solchen Feinden, gegen die kein Schild der Klugheit schützt, und die kein Schwert der Vorsicht abwehrt. Dennoch gewann Leonora im entscheidenden Augenblick die Kraft zurück, allen Verführungskünsten ihres skrupellosen Liebhabers zu widerstehen, bis er endlich der vergeblichen Versuche müde wurde und beide vom Kampf müde einschliefen. Und nun wollte es der Himmel, dass Carrizales trotz der Salbe aufwachte, seiner Gewohnheit gemäß das ganze Bett abtastete und, als er seine geliebte Gattin nicht fand, entsetzt und behender als seine Jahre vermuten ließen, aufsprang. Als er auch im Zimmer seine Frau nicht mehr antraf, als er die Tür offen sah Und darauf kam, dass überdies der zwischen den Matratzen versteckte Schlüssel fehlte, glaubte er, den Verstand zu verlieren. Aber nachdem er seine Fassung wieder einigermaßen erlangt hatte, trat er auf den Gang hinaus und schlich von dort auf den Fußspitzen in den Saal, wo die Duenja auf ihrem Sitz eingeschlafen war. Auch da fand Carrizales Leonora nicht. Und so ging er sachte weiter zum Zimmer der Duenja, öffnete leise die Tür und sah nun, was er lieber nie gesehen hätte. Was nicht sehen zu müssen, er mit Freuden sein Augenlicht gegeben hätte, sah Leonora in den Armen Luisas und in so tiefem Schlaf, als hätte die Salbe an ihnen, anstatt an ihm selbst, ihre Wirkung getan. Der Anblick, der sich im Boot, war so bitter, dass ihm die Stimme in der Kehle stockte und die Arme schlaff herabsanken. Erstarrt wie zu Stein verwandelt stand er da. Endlich tat der Zorn seine Schuldigkeit und rief seine fast erstorbenen Lebensgeister zurück. Aber noch benahm ihm der Schmerz und die Verzweiflung den Atem. Es wurde ihm jedoch klar, dass ein solches Vergehen nach Rache und Sühne schrie. Und so entschloss er sich, in sein Zimmer zurückzukehren, einen Dolch zu holen und diesen Fleck auf seiner Ehre in dem Blute der beiden Übeltäter und in dem seines ganzen Gesindes abzuwaschen. Mit diesem furchtbaren, aber ihm von seinem Ehrbegriffen auferlegten Entschluss begab er sich wieder in sein Gemach, wo ihn jedoch der Schmerz über dieses tragische Ende seines Glücks so überwältigte, dass er ohnmächtig auf sein Bett sank. Hierüber kam der Tag und überraschte die jungen Ehebrecher noch in der Umschlingung ihrer Arme. Auch Maria Alonso erwachte und stand eilig auf, um nun auch ihrerseits zu erhalten, was ihr ihrer Meinung nach gebührte. Als sie aber sah, wie spät es schon war, hielt sie es für besser, die kommende Nacht abzuwarten. Nun war die Reihe an Leonora. Sie erschrak sehr, als sie sah, dass es schon heller Tag war, und verwünschte ihre und der elenden Duenja Sorglosigkeit. Zitternden Schrittes näherten sie sich dem Zimmer ihres Herrn und flehten im Stillen den Himmel an, dass sie ihn noch schlafend antreffen möchten. Schon glaubten sie, sie wären erhört worden, denn er lag schweigend auf dem Bett, so dass es schien, die Salbe wirke noch fort. In diesem Augenblick erwachte Carrizales aus seiner Ohnmacht, stieß einen Seufzer aus und sagte mit schwacher, klagender Stimme: »Oh, ich Unglücklicher, was für ein trauriges Ende hat mir das Schicksal bestimmt!« Leonora verstand nicht, was ihr Gatte damit sagen wollte, aber da sie sah, dass er wach war und sprach und dass die Wirkung der Salbe nicht so lange angehalten, als man ihr versprochen hatte, schmiegte sie sich an ihn, umarmte ihn und fragte: »Was habt ihr, mein Gemahl, worüber beklagt ihr euch?« Als der unglückliche Greis die Stimme seiner süßen Feindin hörte, sah er sie mit weit offenen und entsetzten Augen an. Starr betrachtete er sie so eine Zeit lang, ohne den Blick von ihr zu wenden. Endlich sagte er: »Tut mir den Gefallen, Signora, und lasst zugleich eure Eltern bitten, zu mir zu kommen, denn mir liegt es wie eine schwere Last auf dem Herzen. Ich fürchte, ich werde nicht mehr lange leben, und ich möchte sie noch sehen, ehe ich sterbe.« Schon hatte die Duenja den Leuten im Hause und Luisa von dem Zustand ihres Herrn berichtet und ihnen versichert, es müsse ernst sein, dass man vergessen habe, ihr zu befehlen, das Tor nach der Straße zu schließen, als der Neger ausging, um die Eltern seiner Herrin zu rufen. Sie wunderten sich überhaupt sehr darüber, denn seit der Vermählung ihrer Tochter war keines der Eltern je wieder ins Haus gekommen. Kurz, sie waren in stummer Erwartung, errieten aber nicht den wahren Grund der Krankheit ihres Herrn, der von Zeit zu Zeit tief und schmerzlich aufseufzte, dass mit jedem Seufzer sich die Seele vom Körper zu lösen schien. Sowie die Eltern eintraten, sagte Carrizales: »Setzt euch nieder, meine Eltern, ihr anderen aber verlasst das Zimmer. Nur Fräulein Maria Alonso soll bleiben.« Man befolgte sein Geheiß, und die fünf blieben allein, ohne jemand anderem Zeit zu lassen, zu sprechen, begann Carrizales hierauf, nachdem er sich die Augen getrocknet, mit ruhiger Stimme: »Also, ich bin fest überzeugt, meine Eltern und Gebieter, dass ich euch keine Zeugen aufzuführen brauche, damit ihr mir glaubt, was ich euch jetzt berichten will. Ihr werdet euch wohl noch erinnern, denn ihr könnt es unmöglich vergessen haben, mit welcher Bereitwilligkeit ihr mir vor einem Jahr, einem Monat, 5 Tagen und 9 Stunden eure geliebte Tochter als rechtmäßige Gattin übergabt. Ebenso gut wisst ihr auch, mit welcher Freigebigkeit ich sie beschenkte. Die Morgengabe, die sie von mir erhielt, war so hoch, dass mehr als 3 Mädchen ihres Standes sich damit hätten vermählen können und als reich gegolten hätten. Auch müsst ihr euch noch erinnern, wie ich ständig bestrebt war, ihren Kleidung und Schmuck alles zu verschaffen, was sie nur wünschen konnte und wovon ich erfuhr, dass es ihr gebühre. Ebenso habt ihr auch gesehen, wie ich getrieben von meiner Natur und Gemütsart aus Furcht vor dem Unglück, das mich nun sicher das Leben kosten wird und gewitzig durch mein Alter und meine Erfahrung in den seltsamen und unvorhergesehenen Zufällen dieser Welt, dieses Kleinod, das ich gefunden und das ihr mir anvertraut, so gut zu bewahren suchte als nur irgend möglich. Ich erhöhte die Mauern um dieses Haus, verdoppelte die Schlösser an den Türen, brachte wie in einem Nonnenkloster ein Drehfenster an, verbannte für immer alles aus dem Haus, was nur der Schatten eines männlichen Wesens war oder seinen Namen trug. Mit all dem meinte ich, den ruhigen und ungestörten Besitz dessen, das ich so teuer erkauft, wohl verdient zu haben, dass auch sie sich bemühte, mir keinerlei Anlass zur Eifersucht zu geben. Aber es scheint, dass kein menschliches Bemühen die Züchtigung abwenden kann, die der Wille Gottes über jeden von uns verhängt, der sein Trachten und Sehnen nicht ganz auf den Himmel gerichtet hat. Und so ist es nicht zu verwundern, dass auch meine Hoffnungen mich betrogen und dass ich selbst mir das Gift gemischt habe, das mir den Tod bringen wird. Doch da ich sehe, wie ihr alle voll Spannungen und Ungeduld den Schlüssel zu dieser meiner Rede und meinen Klagen erwartet, so will ich meine Einleitung schließen und euch mit einem Wort sagen, was sich ganz auch mit 1000 nicht sagen lässt. Will euch sagen, dass alles, was ich getan, nur dazu geführt hat, dass ich heute im Morgengrauen dieses Weib, das zur Vernichtung meiner Ruhe und zur Verkürzung meines Lebens geboren wurde, dabei zeigte er auf seine Gattin, in den Armen eines geilen Burschen fand, der sich jetzt noch in dem Zimmer dieser verkommenen Person, er wies auf die Duenja, befindet. Bei diesen Worten ihres Mannes stand Leonora das Herz still. Ein Schwindel erfasste sie und sie sank ohnmächtig neben seinem Bett zur Erde. Alles Blut wich aus Maria Alonsos Gesicht und den Eltern Leonorens schnürte sich die Kehle zusammen. Sie wollten sprechen, konnten es aber nicht. Caresalis aber fuhr fort. Die Rache, die ich für diese Schmach nehmen will, soll aber nicht die sein, die ein Mann gewöhnlich in so einem Fall nimmt. So wie ich in allem anderen, was ich tat, von dem gewöhnlichen Wege abwich, will ich es auch in meiner Rache tun. Ich will sie an mir selbst vollziehen, denn noch mehr als die anderen trage ich Schuld an diesem Vergehen. Ich hätte bedenken sollen, dass die 15 Jahre dieses Mädchens schlecht zu meinen 70 passen würden. Gleich dem Seidenwurm habe ich mir selbst das Haus verfertigt, in dem ich sterben muss. Darum klage ich dich nicht an, du übel beratenes Kind. Bei diesen Worten beugte er sich zu Leonora herab und küsste sie. Dir mache ich keinen Vorwurf, denn die Überredungskunst listiger alter Zuhälterinnen und die Bestimmungen verliebter Jünglinge triumphieren nur zu leicht über die Einfalt der Jugend. Auf das aber die ganze Welt sehe, wie sehr ich dich liebte und wie vollständig ich dir ergeben war, will ich in dieser letzten Stunde meines Lebens es beweisen, damit es allen ein Beispiel sei, wenn nicht von Güte, so doch von einer bisher nicht geübten Nachsicht und Verzeihung. Ich will daher, dass man einen Notar kommen lasse, damit er mir ein neues Testament aufsetze, in dem ich Leonorens Morgengabe verdoppeln und sie bitten will, nach meinem Tode, der nicht mehr lang auf sich warten lassen wird, alles so einzurichten, was zweifellos ihren eigenen Wünschen entsprechen dürfte, dass sie jenen jungen Mann, den die weißen Haare dieses unglücklichen alten Hauptes nie beleidigt haben, heiraten kann. So wird sie sehen, dass ich, so wie ich im Leben stets bestrebt war, ihr Freude zu bereiten, auch im Tode an ihr Glück denke. Möge sie es bei dem finden, an den sie ihr Herz scheinbar verloren hat. Der Rest meines Vermögens soll frommen Stiftungen zugute kommen und auch euch, meine verehrten Eltern, will ich so viel hinterlassen, dass euch bis zu eurem Lebensende ein ehrenvolles Auskommen gesichert ist. Schickt aber sofort um den Notar, denn ich bin von dem, was ich erlebt habe, wie zerbrochen. Und ich habe das Gefühl, dass es mit mir zu Ende geht. Er hatte kaum das letzte Wort gesprochen, als er in eine schwere Ohnmacht fiel und so dicht neben Leonora niedersank, dass sich ihre Gesichter berührten. Ein seltsamer und trauriger Anblick für die Eltern, die ihre geliebte Tochter so neben ihrem nicht minder geliebten Schwiegersohn sehen mussten. Die pflichtvergessene Duenja wollte die Vorwürfe, die sie von den Eltern ihrer Gebieterin zu gewärtigen hatte, nicht abwarten, sondern floh aus dem Zimmer und hinterbrachte Loaysa, was vorgefallen war. Sie riet ihm, das Haus ohne Verzug zu verlassen und machte sich anheischig, ihn durch den Neger über alles Weitere zu unterrichten. Dies ließ sich jetzt ja leicht machen, da keine stets versperrten Türen den Verkehr mit der Außenwelt hinführender behinderten. Loaysa war über das, was er hörte, höchlichst erstaunt, befolgte aber dem ihm gegebenen Rat, zog wieder sein Bettlerkleid an und begab sich zu seinen Freunden, um ihnen den überraschenden, fast unglaublichen Ausgang seines Liebesabenteuers zu erzählen. Inzwischen hatte Leonorens Vater einen befreundeten Notar kommen lassen, welcher gerade eintraf, als Tochter und Schwiegersohn wieder zu sich kamen. Carisales machte sein Testament in der bereits angekündigten Form, ohne jedoch den Fehltritt Leonorens zu erwähnen. Er beschränkte sich darauf, ihr darin nahezulegen und sie zu bitten, den jungen Mann, den er ihr insgeheim genannt habe, zu ehelichen. Als Leonore dies hörte, stürzte sie ihrem Gatten zu Füßen und während ihr das Herz zum Zerspringen pochte, rief sie: »Lebet noch viele Jahre, mein Herr und mein Alles! Und wenn ihr auch nicht verpflichtet seid, irgendetwas von dem, was ich euch sage, zu glauben, so schwöre ich euch doch, dass ich euch nur in Gedanken Unrecht getan habe.« Sie wollte noch viel mehr sagen, aber ihre Bewegung übermannte sie, sie war nicht imstande, weiterzusprechen, und fiel ein zweites Mal in Ohnmacht. Der arme Alte nahm die Bewusstlose in seine Arme, und auch ihre Eltern umarmten sie. Alle weinten so heftig, dass selbst der Notar, der das Testament aufgesetzt hatte, gerührt wurde und mitweinte. Carisales hinterließ allen Mägden seines Hauses genug für ihren Lebensunterhalt. Den Sklavinnen und dem Neger gab er die Freiheit, nur die schlechte Maria Alonso erhielt nichts als den ihr gebührenden Lohn. Trotz der Reue seiner Gattin ging ihm der Schmerz über das Vorgefallene so nahe, dass sie ihn am 7. Tage darauf zu Grabe trugen. Leonora blieb als trauernde, aber reiche Witwe zurück. Loaysa erwartete, dass sie den Auftrag, den ihr ihr Gatte, wie er wusste, in seinem Testament hinterlassen, erfüllen würde, musste aber nach einer Woche zu seiner Bestürzung erfahren, dass sie in eines der strengsten Klöster der Stadt eingetreten sei. Er selbst ging, verzweifelt und zerfallen mit sich selbst, nach Indien. Auch Leonorens Eltern trauerten sehr, bis sie sich schließlich mit dem trösteten, was ihr Schwiegersohn ihnen hinterlassen hatte. Die Mägde und die Sklavinnen trösteten sich desgleichen. Die gewissenlose Duenja aber blieb arm und sah sich in allen ihren Hoffnungen betrogen. Ich aber habe jetzt nur noch den Wunsch, mit dieser Erzählung zu Ende zu kommen, die ein Beispiel und Spiegel der geringen Sicherheit ist, die Drehfenster, Schlüssel und Mauern bieten, wenn nicht auch der Wille selber gebunden ist. Und die zeigt, wie viel weniger noch man der grünen, frischen Jugend sicher ist, besonders wenn sie den Einflüsterungen jener sattsam bekannten Duenjas in den weiten, schwarzen Staatskleidern mit den langen, weißen Schleiern ausgesetzt ist. Nur eines verstehe ich selbst nicht. Warum nämlich Leonora sich nicht mehr Mühe gab, ihrem eifersüchtigen Gatten klarzumachen, dass sie sich allem Anschein zum Trotz doch nicht wirklich gegen ihn vergangen hatte. Vielleicht verschloss ihr die Befangenheit den Mund und sein rascher Tod ließ ihr keine Zeit, sie zu überwinden und ihn doch noch zu überzeugen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Sie hörten den Schluss der Novelle »Der Eifersüchtige aus Extremadura« von Miguel de Cervantes. Es las Klaus Stieringer. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur-App. Am kommenden Montag nach den 22 Uhr Nachrichten liest Hugo R. Bartels den Anfang der Novelle »Die Macht des Blutes« von Miguel de Cervantes.
Musik. NDR Kultur. Play Jazz.
Es sind die Tage der Verkündung. Mit der Jazz Baltica und Berlins Ex-Jazz haben gleich zwei wichtige Festivals gerade ihr Programm vorgestellt. Und die Gastgeberstadt für den Internationalen Jazztag, die wurde ebenfalls bekannt gegeben und die ist durchaus eine Überraschung. Das alles heute in Play Jazz. Mein Name ist Ralf Dorschel. Hallo und guten Abend.